Guten Morgen. Schön, dass Sie gekommen sind, trotz des Wetters. Oder vielleicht auch gerade wegen des Wetters. Aber in erster Linie treffen wir uns hier, um Gottesdienst zu feiern. Und so wollen wir auch diesen Gottesdienst feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich lese aus der Losung den Wochenspruch. Er steht in Lukas 13, Vers 29. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. So ist das vielleicht auch bei uns. Der eine kommt aus Norddeutschland, der andere aus Süddeutschland, der eine aus Westfalen, der andere aus Rheinland. Der eine ist Borusse, der andere Schalker. Und trotzdem feiern wir zusammen diesen Gottesdienst. Und das freut mich sehr. Zu Beginn wollen wir ein Lied singen, auf Seele Gott zu loben und dabei die Kollekte einsammeln.
Viele gute Gründe, in den Gottesdienst zu kommen. Wir haben das eben schon gehört. Und einer der ganz besonderen Gründe, einen Gottesdienst zu besuchen, ist, eine Kindersegnung zu erfahren und zu erleben. Und wir freuen uns sehr, dass das heute Morgen ein großes Thema und eine große Freude für die Familie Plein ist. Und ich bitte euch, einfach mal nach vorn zu kommen. Also die gesamte Truppe, ja? Grüß dich. Hallo Hendrik.
Guten Morgen.
Eine große Zahl, und ich denke, es ist vielleicht ganz gut, wenn ihr uns einfach mal kurz vorstellt, mit wem wir es hier zu tun haben. Vielleicht tust du das mal da reinsprechen. Oder du, ich weiß es nicht.
Da reinsprechen. Ja, wir sind die Blinds aus Dortmund, wir wohnen in Hörde. Und der Hendrik, der ist mittlerweile unser drittes Kind, worüber wir uns sehr freuen, dass er jetzt auch eingesegnet wird. Unsere älteste Tochter Anouk geht zur Schule, sie ist 6. Und der Ilja traut sich leider heute nicht. Er sitzt da vorne in der zweiten Reihe und schämt sich. Nein. Und eben Hendrik und mein Mann Holger und ich bin Evelyn.
Ja.
Und die Paten.
Genau. Ja, Kindersegnung ist immer etwas besonders Schönes. Und ich möchte euch ein Bibelwort dazu lesen, auch für die Gemeinde noch einmal. Kindersegnung ist also keine Kindertaufe. Wir sind der Überzeugung, dass Jesus alle Kinder zu sich einlädt, mit ihm gemeinsam zu leben. Und die Eltern, die haben sich das gewünscht, dass wir deswegen den kleinen Hendrik segnen. Und dazu gibt es ein Wort in der Bibel aus dem Markus-Evangelium. Das habe ich extra ausgesucht, damit ihr das auch versteht. Aus der Kinderbibel. Da brachte man Kinder zu ihm, damit er sie mit der Hand berühre und segne. Also das war vielleicht so ein Henrik oder solche, die schon ganz alleine laufen können. Kann er wahrscheinlich auch, ne?
Noch ein bisschen
wackelig. Ja, also das ist ein Applaus wert, oder? Als Jesus das sah, wurde er, die Jünger aber wiesen die Leute ab, also die fanden das nicht so toll. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt, als wäre er ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Und genau das wollen wir heute Morgen tun, den Hendrik segnen im Namen Gottes und im Namen Jesu und im Glauben und in der Erinnerung daran, dass Jesus das genau getan hat. Also hier oben ist noch Platz. Und ich habe für den Hendrik noch ein Bibelwort ausgesucht aus 1. Mose 9. Und das möchte ich vor der Segnung euch auch als Eltern noch einmal sagen, aber auch dem Hendrik. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Also hier dieses Bild. Ich dachte, Hendrik, der hat zu Hause wahrscheinlich viele Stifte, Buntmalstifte, und dann geht das los, da malt er, und da kam mir so der Gedanke, Mensch, Regenbogen, das sind die Farben des Lebens, die malt er, und es ist wunderschön, dass Gott sein Versprechen des Segens an dieses Zeichen geknüpft hat, das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe. Ein Bund ist nichts anderes als Gottes Versprechen. Und dieses Versprechen Gottes, das gibt er heute Morgen dem Hendrik und sagt, ich bin bei dir, ich will dich durch dein Leben begleiten. Und wenn wir Jesus darum bitten, dann wissen wir, dass er seinen Bund, dass er seine Friedenszusage hält. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und Kindersegnung ist auch ein Zeichen dessen, dass ihr diesen Bund für Hendrik euch wünscht und von Gott her annehmt. Ja, wir haben eben kurz darüber gesprochen, ob das wohl klappt mit Hendrik und mir. Wenn nicht, können wir auch uns nebeneinander stellen. Ansonsten, Hendrik, nehme ich dich mal auf den Arm. Grüß dich, guten Morgen. Und ich bitte die Gemeinde zum Segen aufzustehen. Lieber Gott und Vater, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir als ganze Gemeinde mit den Eltern, der Familie und dem Hendrik vor dir stehen dürfen. Wir danken dir für dieses Kind. Wir danken dir, Herr, dass du den Hendrik lieb hast, dass dein Herz für ihn brennt und schlägt. Wir danken dir, Herr, dass du
einem Bund des Friedens gestiftet hast. Und in diesen Frieden schließt du auch den Hendrik ein, den wir jetzt in deinem Namen segnen wollen. Lieber Hendrik, der Herr, dein Gott, er segne dich. Der Herr, lasse sein Angesicht über dir leuchten. Er sieh dich freundlich an und begleite dich auf deinen Wegen. Jesus Christus, dein Gott und Herr, der rufe dich zu seiner Zeit, dass du ihm persönlich vertraust. Und er segne dich und deine Eltern im Miteinanderleben, in der Erziehung und in all dem, was noch auf dich wartet. Lieber Hendrik, so segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Wir bleiben stehen. Und ihr bleibt auch noch einen Moment bitte vorne, weil wir wollen dem Hendrik und seiner Familie noch ein Segenslied zusingen. Und zwar das Lied Jesus Christus segne dich. Und dabei bleiben wir stehen. Der abgedruckte Predigttext steht im Buch der Richter. Und der Geschichte, die Arne gleich in seiner Predigt benutzt, geht noch einiges andere voraus. Und das soll die Lesung sein, die wird auch gleich hier erscheinen. Es geht um Josua. Josua, ja, den Namen haben wir, denke ich, alle schon mal gehört. Und jetzt muss man noch mal überlegen. Josua. Josua war im Grunde der, heute würde man sagen, der Assistent oder der Assistent der Geschäftsleitung Moses. Josua hat Mose unterstützt. Also er hat allerdings mehr gemacht. Er hat nicht nur die steinernen Tafeln getragen, sondern er hat letztendlich dann selber auch Verantwortung übernommen. Mose ist gestorben und Josua war derjenige, der das Volk in das gelobte Land gebracht hat. Josua hat diesen Einzug vorgenommen. Und als sie in dem Land waren, haben sie natürlich kämpfen müssen gegen die, die da waren. So war es auch von Gott verheißen. Und sie haben Land erobert und Josua hat das Land verteilt. Und in dieser Situation spricht der Lesungstext. Und ich lese aus Josua 24 verschiedene Verse. Josua rief alle Stämme Israels zu einer Versammlung nach Sichem. Er ließ alle Ältesten, Oberhäupter, Richter und Aufseher kommen und sie stellten sich vor Gott auf. Dann sagte Josua zum ganzen Volk, darum nehmt nun den Herrn ernst und ehrt ihn, dient ihm mit ganzer Treue, trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats und in Ägypten verehrt haben und dient dem Herrn. Wenn ihr dazu nicht bereit seid, dann entscheidet euch heute, wem sonst ihr dienen wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren im Land jenseits des Euphrats verehrt haben, oder den Göttern der Ammoniter, in deren Land ihr jetzt lebt. Ich und meine ganze Hausgemeinschaft sind entschlossen, dem Herrn zu dienen. Das Volk antwortete: Wie kämen wir dazu, den Herrn zu verlassen und anderen Göttern zu dienen? Aber Josua sagte zu ihnen: Stellt euch das nicht so leicht vor, dem Herrn zu dienen, denn er ist ein Gott, der durch und durch heilig ist. Ein Gott, der leidenschaftlich liebt und von euch ungeteilte Liebe erwartet. Er wird es euch nicht verzeihen, wenn ihr ihm nicht treu bleibt. Aber das Volk antwortete: Doch, wir wollen dem Herrn dienen. Da sagte Josua: Ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr euch für den Herrn entschieden habt und ihm dienen wollt. So ist es. Dann schafft die fremden Götter fort, die ihr noch bei euch habt, sagt Josua. Wendet euch mit ganzem Herzen zum Herrn, dem Gott Israels. Das Volk antwortete: Wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und auf seine Weisungen hören. So verpflichtete Josua an diesem Tag in Sichem die Israeliten zum Gehorsam gegen den Herrn. Er schrieb alles in das Gesetzbuch Gottes. Dann nahm er einen großen Stein und stellte ihn dort unter der Eiche beim Heiligtum des Herrn auf. Seht diesen Stein, sagte er zum Volk. Er steht da als Zeuge gegen uns, denn er hat alles gehört, was der Herr heute zu uns gesprochen hat. Er soll euch an alles erinnern, damit ihr eurem Gott nicht untreu werdet. Ich bitte Sie, zum Gebet aufzustehen. Jesus Christus, es ist faszinierend, die Geschichte deines Volkes zu sehen und darin zu lesen. Und ich danke dir, dass du auf uns zugekommen bist, dass du uns deine Hand reichst, die wir nur ergreifen müssen, dass wir nicht gute Werke tun müssen, um eine Beziehung zu dir zu erreichen, sondern dass du den ersten Schritt gemacht hast. Und ich danke dir, dass wir das immer wieder erfahren. Und ich möchte dich bitten, dass wir das auch nicht vergessen, sondern dass wir die Geborgenheit und die Nähe, die du uns gibst, tagtäglich auch immer wieder neu erfahren. Amen. Wir singen ein Lied: Er ist der Erlöser.
Der Landtag zu Sichem, von dem wir eben hörten, ist das Fest der Erneuerung gewesen. Eins der großen Feste, die Israel immer wieder gefeiert hat, wenn es darum ging, den Glauben an Gott zu erneuern, also noch einmal neu zu beginnen, neu zu starten. Und deswegen sagt dann Josua: Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn folgen. Und was wollt ihr tun? Und wir haben gehört, die Leute sagten: Das wollen wir auch, wir wollen dem Herrn folgen. Und darüber geschah es, dass dann das Volk sich auf diesen Bund Gottes noch einmal neu eingelassen hat, um neu ihm nachzufolgen. Wir haben euch vor einigen Wochen als Gemeindeleitung, also als Leitungskreis, Diakonatsleiter und Älteste gemeinsam einen Brief geschrieben. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Und in diesem Brief ging es darum, dass wir auf unserer letzten Klausur wahrgenommen haben, dass Gott uns auch zu einer Erneuerung unseres Glaubens einlädt. Dass Jesus uns sagt: Hört mal, ich will Gemeinschaft mit euch haben, ich möchte, dass ihr lebendigen Glauben an mich habt. Und seitdem denke ich darüber nach und ihr wahrscheinlich auch oder vielleicht auch. Und die heutige Predigt ist mir in diesem Zusammenhang in den Sinn gekommen. Das war schon im Alten Testament so, dass das Volk Gottes sich immer wieder einmal neu verständigen musste, nochmal neu die Hände einschlagen und sagen: Wir wollen dem Herrn, wir wollen Gott dienen. Wenn wir jetzt gleich den Richtertext uns anschauen, den ihr auf euren ausliegenden Blättern vorliegen habt, dann stellt ihr fest, dabei ist es aber nicht geblieben. Das Volk hatte diese Erneuerung mit Gott wahrgenommen, sie hatten es begonnen, sie hatten sich neu auf ihn eingelassen. Und dann geschieht es, und das lesen wir in dem Vers 6, in dem Vers 7, sie gehorchten dem Herrn, solange Josua lebte. Und auch weiterhin, solange noch die Ältesten des Volkes lebten, die großen Taten Gottes für Israel mit eigenen Augen gesehen hatten. Hier geht es also um die Weitergabe des Glaubens. Und das mit der Erneuerung des Glaubens ging auch so lange gut, wie da Menschen wie Josua und Älteste waren, die eine persönliche Gotteserfahrung hatten. Menschen, die mit Gott selber unterwegs waren und die deswegen authentisch davon weitergeben konnten. Solange wie Josua und die Ältesten lebten, blieb das Volk bei der Stange. Als sie dann, Josua und die Ältesten, aber starben, starb im Grunde die Gotteserfahrung im Volk aus. Und das führte zu der Krise, die wir hier im Richterbuch sehen. Das Volk, das also gerade neu mit Gott begonnen hatte, entfernte sich wieder von ihm. Und das ist etwas, was wir auch in unserem Leben als Christen nachvollziehen können. Ich glaube, auch wir brauchen immer wieder neue Gottesbegegnungen. Ich glaube, es ist auch für uns wichtig, uns immer wieder neu auf den Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, einzulassen. Denn wenn wir keine eigene Erfahrung des Umgangs mit Gott haben, dann gehen wir ins Tal und der Glaube erlischt. In der Predigt jetzt möchte ich gerne darstellen, wie wir das verhindern können. Es hat eindeutig etwas mit Erfahrung zu tun. Das haben wir gelesen, das haben wir wahrgenommen. Und die Ältesten, die damals starben, die sind ja vielleicht so etwas auch ein Bild für uns, dass wir unseren Kindern vom Glauben weitergeben. Wir haben eben den Henrik gesegnet. Es ist aber auch ganz deutlich, dass wenn dieses Wort, das, was wir weitergeben, nicht in den Menschen, die es hören, selber Wurzeln schlägt, dass es dann auch nicht bleibt. Es genügt also nicht nur vom Glauben zu hören, sondern entscheidend ist, dass wir selber in diesem Glauben leben. Und dazu möchte ich euch heute Morgen drei Bilder zeigen. Ich habe hier mal was aufgemalt. Ist nicht so toll. Ich möchte mit diesem ersten Bild zu dem Vers 10 etwas sagen und den lese ich euch vor. Nach und nach starb die ganze ältere Generation und es wuchs eine neue Generation heran, die vom Herrn nichts wissen wollte und seine großen Taten für Israel nicht miterlebt hatte. Es wuchs eine Generation heran, die von Gott nichts wissen wollte. In diesem Bild kommt deswegen Gott auch überhaupt nicht vor. Das Ich steht in der Mitte und in diesem Bild geht es mir darum zu zeigen, es sind Menschen, die alleine durch das Leben ziehen. Damals war das so und heute ist es auch so.
Und es kann gut sein, dass sich der ein und andere von uns genau in diesem Bild wiederfindet und sagt, ja, das bin ich. Ich bin allein unterwegs und ich bin auch stolz darauf, dass ich mein Leben in den Griff bekomme. Ich bin stolz darauf, alleine klarzukommen. Ich bin zufrieden damit, alleine klarzukommen. Und deswegen hat der Glaube, dafür male ich mal das christliche Symbol des Kreuzes, der hat deswegen in meinem Leben nichts zu suchen. Der steht ganz außen vor, außerhalb meines Lebenskreises. Was mir an diesem Bild allerdings auch auffällt, ist, dass unser Leben so natürlich nicht ist. Hier sind die verschiedenen Lebensbezüge, mein Beruf beispielsweise, meine Familie, genauer die Ehe vielleicht, aber auch mein ganz normales Geldverdienen, meine Gestaltung des Alltags, meine Freunde, meine Hobbys, ganz egal, welche Punkte ihr da einsetzen wollt. Was wir auf jeden Fall alle wissen, ist, dass diese Lebensbezüge in unserem Leben nicht auf einer solchen geordneten Bahn verlaufen. Das Leben verhält sich einfach nicht wie die Planeten, die die geraden Kreise auf ihrer Bahn ziehen. Sondern unser Leben sieht vielmehr so aus. Das Leben purzelt durcheinander. Die Dinge brechen aus, die rollen irgendwo hier wild in unser Leben hinein. Es ist nicht so, dass wir wie auf einen Fixstern schauen können, der genau beständig immer an der Stelle bleibt, die wir uns vorstellen. Und ich denke, das ist eine Erfahrung, die wir alle machen. Und das kann für uns sehr verunsichernd sein, dass wir einfach entdecken, das Leben, das ich alleine führe, worauf ich auch stolz bin, es allein zu können, verhält sich nicht so vorhersehbar, wie ich es gerne hätte, sondern die Dinge geraten durchaus immer wieder durcheinander. Gleichzeitig sind wir aber auch davon betroffen, dass wir, so empfinde ich es auf jeden Fall, dauerhaft unfähig sind, die Leere in unserem Leben auszuhalten und das Gefühl, dass niemand nach uns schaut. Auf Dauer ist das für uns außerordentlich schwierig und kompliziert. Es ist auch sehr schwierig, immer Skepsis im Leben zu ertragen, dem Leben gegenüber, mir selbst gegenüber, den Mitmenschen gegenüber und all diesen Ereignissen dazu gehören. Leere und Skepsis, zwei Elemente, die wir alle teilen, aber mit denen wir sicher unterschiedlich umgehen. Dieses erste Modell ist also das aus dem Vers 10. Das Volk hatte Gott vergessen, sie waren stolz darauf, alleine klarzukommen und sie standen ganz im Zentrum. Das zweite Bild, da stehen bisher nur die Verse, das muss ich malen. Wieder der gleiche Kreis und auch wieder die verschiedenen Lebensbezüge, die dazugehören und in der Mitte auch wieder das Ich. Und wieder ist es so, dass natürlich in diesem Lebenskreis die Dinge nicht wie die Fixsterne stehen, sondern wie die Murmeln durch unser Leben kugeln. Und weil das alles so unkontrollierbar ist, ist es, sagten wir, auch schwierig damit. Neu an diesem Bild ist allerdings, was wir in dem Vers lesen, dem Vers 11 und 12, den ich lese ich mal vor. Zunächst Vers 11 ja, und 12. So kam es, dass die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Sie verließen den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, und liefen fremden Göttern nach. Sie fingen an, die Götter ihrer Nachbarvölker anzubeten und beleidigten damit den Herrn. Ich sagte, wir sind unfähig, die Leere und die Skepsis in unserem Leben zu ertragen, mit der wir es zu tun haben. Und wir machen die Erfahrung, dass diese Murmeln durch unser Leben kullern, häufig anders, als wir uns das wünschen. Und deswegen kommen die allermeisten Menschen doch nicht ohne irgendetwas Religiöses aus. Wir brauchen aufgrund unserer Leere und Skepsis etwas, an das wir uns festhalten wollen. Und dafür steht in der Regel das Stichwort der Religion. Das muss keine Religion sein. Das können auch andere Götter sein. In dieser Geschichte ist es, sie fanden andere Götter. Und für uns kann so etwas, was uns Halt gibt und Orientierung, zum Beispiel irgendeine Ideologie sein, zum Beispiel eine politische Überzeugung kann dafür stehen. Wir holen sie in unser Leben hinein, weil uns das Stabilität verspricht. Darauf kann ich mich verlassen. Und wir wissen, wie viel Menschen zum Beispiel auf politische Meinungen und Ideologien verwandt haben, ihr ganzes Leben darauf gebaut. Aber wir wissen auch, wie alle diese Ideologien zusammenbrechen. Und gerade werden wir auch Zeuge, wie nach dem Kommunismus, so sieht's doch, glaube ich, aus, auch der große Bruder überm Teich seine Probleme kriegt. Das System bricht. Für Religionen dieser Art, für Glaubensaspekte können natürlich auch andere Dinge stehen. Die schönen Künste zum Beispiel. Ich verliere mich in der Musik. Musik ist wunderbar, aber sie kann uns quasi zum Abgott werden. Also ich glaube, Wagner ist das für manche. Wagner-Musik. Völlig abgefahren. Die fahren da immer zu dem, wo trifft sich die? Ja, Bayreuth. Wahnsinn. Richtiger Kult, der darum ist. Das kann also die Musik, das kann die schöne Kunst sein, das kann aber auch Wissenschaft sein. Das kann die Überzeugung sein, mein Denken, meine Forschung, das ist das Entscheidende. Darin habe ich Halt. Ich verstehe die Welt, ganz egal in welchem Bereich wir forschen. Wir suchen die Konstante, wir suchen das Feste, die Murmel, die eben nicht durchs Leben läuft und wenn es nur eine ist. Die Religion ist also ein solcher Aspekt in unserem Leben. Es gibt einen zweiten Aspekt und der verbindet sich hier in unserem Text nicht mit den fremden Göttern, sondern der verbindet sich für uns als Christen möglicherweise damit, dass wir Elementen folgen, die wir als Christen durchaus genauso sehen. Dieses Modell kann man also für Menschen anschauen, die Gott nicht kennen. Es kann aber auch das Modell für Menschen sein, die durchaus mit Jesus unterwegs sind, die, ich sage es mal, christlich sozialisiert sind. Und das bedeutet, dass wir die Abgötter aus diesem Text als Christen genauso teilen, die andere Menschen genauso haben, auch wenn sie keinen Glauben an Jesus haben. Ein solcher Abgott kann zum Beispiel das Geld sein. Oder es kann das Verlangen nach Macht sein, nach Dominanz. Es kann das sein, dass wir unseren Beruf als den höchsten Wert einstufen in der Lebenspraxis. Ich möchte noch ein zweites Symbol in diesen Kreis einzeichnen und das ist das Symbol des Kreuzes. Und in diesem Bild ist es jetzt so, dass sich hier dieses Ich als Christ versteht und du verstehst dich vielleicht als Christ, sagst, ich glaube an Jesus, ich bin auch mit dem unterwegs, der gehört zu meinem Leben und deswegen ist er mit in meinem Lebenskreis. Das Problem an dieser Stelle, bei diesem Bild, und ich glaube, dass sich viele von uns da aufhalten, ist, dass der Glaube ein Element unserer persönlichen Bezüge werden. Es ist aber ein Element. Und was ich meine beobachten zu können, ist, dass wir uns in diesem Bild immer wieder auf dieses Element stürzen. Also wir kümmern uns ganz stark um diesen Jesus, um diesen christlichen Glauben. Wir sind ganz stark darauf fixiert, aber es ist eben nur ein Bereich des ganzen Lebens. Und in diesem Modell, glaube ich, sind wir häufig unterwegs. Und das finde ich in diesem Text eben auch wieder. Es geht ja um Glaubenserneuerung. Und meines Erachtens ist das ein Element, das Erneuerung benötigt. Und das ist erstmal überraschend, weil wir sagen, ich bin doch mit dem Glauben immer befasst. Ich bin ein fleißiger Mitarbeiter. Ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst. Ich spreche mit anderen über den christlichen Glauben. Dieser Glaube, der kann mir sogar zum Beruf werden. Ein solcher Kandidat bin ich. Oder andere sagen, deswegen bin ich doch Diakonisse geworden. Also wir können unser ganzes Leben auf Jesus fixieren. Wir können unser ganzes Leben sogar darauf abstellen. Und trotzdem ist es nur ein Element in diesem Kreis. Das Problem bei diesem Modell ist, dass wir uns darin verlieren, dass wir den Glauben einerseits als etwas ganz Wichtiges anschauen, auf der anderen Seite hat er aber nicht wirklich etwas mit unserem Leben zu tun, sondern er ist sowas wie eine Zugabe. Und dann erlebst du, jetzt muss ich mich auch noch um den Glauben kümmern. Ich habe schon so viele Murmeln und jetzt habe ich die Murmel auch noch am Bein. Ah, ihr lacht. Ihr versteht vielleicht, worum es da geht. Und deswegen ist mir dieses Thema der Erneuerung so bedeutsam, weil ich glaube, mit dem haben wir es häufig zu tun. Das ist für uns häufig eine Not. Es gibt dabei auch nochmal zwei verschiedene Varianten. In der einen ist es so, dass uns Gott, dass uns Jesus zum Gott des Tuns wird. Wir definieren unseren Glauben also, indem wir ganz viel tun. Es gibt Leute unter uns, die sind einfach so gestrickt. Das Nächstliegende ist das Handeln. Es gibt eine andere Variante und die ist mehr so die rationale Komponente. Hauptsache, ich denke richtig. Hauptsache, ich verstehe das alles richtig. Das ist im Grunde das Element der Orthodoxie. Das ist das Element dessen, Gott ist nicht Gegenstand meines Tuns, sondern Gott ist jetzt Gegenstand meines Denkens, meiner Erkenntnis. Was mich beschäftigt, ist, dass wir viele ernsthafte Christen hier zusammen sind, die mit ganzer Kraft Jesus nachfolgen wollen. Aber ich merke einfach, auch an meinem Leben, dass ich über diesem Modell ermüde. Das geht dauerhaft nicht gut. In der Konsequenz wird hier Gott irgendwann zum Konkurrenten des normalen Lebens. Den muss ich auch noch immer bedienen. Das ist aber nicht Erneuerung, das ist nicht Kraft des Geistes in unserem Leben. Und wenn wir Gott nur rational begreifen, wenn wir also ihn als Gegenstand der Erkenntnis wahrnehmen, dann geschieht es, dass wir ganz richtig über den Glauben reden, aber dass irgendwie unser Eigenleben darüber auch aus dem Spiel kommt. Es genügt uns einfach, die richtige Theorie zu haben, aber einen Lebensbezug hat das immer noch nicht. Dann wollen wir vielleicht auch diesen Glauben anderen Menschen weitergeben, aber die fragen insgeheim, was hat das überhaupt mit deinem Leben zu tun? Schöne Lehre, interessanter Text, gut. Eine Weltanschauung unter vielen. Aber eben nur ein Element unter vielen, nicht das Zentrum. Und deswegen ist dieses zweite Modell, glaube ich, für uns auch nicht geeignet, wenn wir nachdenken wollen, was bedeutet denn Glaubenserneuerung für uns? Noch ein Gedanken. Wenn wir den Glauben mehr theoretisch fassen, dann geschieht es, dass wir unsere Person dahinter verschwindet. Es wird nicht erkennbar, was der Jesus mit meinem Leben zu tun hat. Ich verschwinde also als Person immer mehr hinter der Theorie. Und das Fatale ist, mein Gegenüber verschwindet auch hinter der Theorie. Der interessiert mich am Ende gar nicht mehr als Mensch. Hauptsache, er hat's begriffen. Wir werden uns, bin ich sicher, unter Rolfs Führung noch mehr damit befassen, wie wir auf Menschen zugehen können, um ihnen das Evangelium zu sagen. Aber das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt dessen, dass der Mensch hinter der Theorie verschwindet, wir selbst und auch der andere. Deswegen kommt mein dritter und letzter Kreis. Das ist der Vers 6. Also der erste Vers auf eurem Bibelzettel. Und da steht, als Josua die Versammlung bei Sichem aufgelöst hatte, gingen alle Israeliten in die ihnen zugeteilten Gebiete, um sie in Besitz zu nehmen. Dieses Bild sieht so aus. Wieder der gleiche Kreis, wieder unsere Lebensmurmeln und auch wiederum die Erfahrung, dass die Murmeln durcheinander gehen. Aber neu ist an diesem Bild, dass Jesus, dass unser Glaube zentral in der Mitte steht. Und der entscheidende Punkt, auf den es mir heute Morgen ankommt in diesem letzten Bild, ist, dass das Ich, wie ihr vielleicht erwartet, draußen steht und das stimmt nicht. Und das ist mir der entscheidend wichtige Punkt. Ich glaube, wir denken häufig, Jesus in die Mitte, dann haben wir den Jesus, den Herrn in der Mitte und unser Ich, das spielt eigentlich gar keine Rolle, das vernachlässigen wir. Aber das möchte ich sofort dick durchstreichen, denn das ist Unsinn. So kann kein Mensch leben. Wir können nicht leben, indem wir unser Eigenmenschsein ständig verdrängen. Dann hat das mit dem Leben überhaupt nichts mehr zu tun. Merkt ihr? Dann sind wir völlig schizophren. Sondern entscheidend ist, dass wir das Ich zum Kreuz einfach dazunehmen. Also meine persönliche Bedürfnisse, meine Biografie, mein Gewordensein, die Art, wie ich gestrickt bin, wie ich denke. Darin unterscheiden wir uns alle. Entscheidend ist, dass es in diesem Lebenskreis auch seine Mitte in Jesus hat. Und dann stellen wir einfach fest, dass Jesus uns von den Gesetzen der Religion, das zweite Bild, befreit. Jesus sagt, diese Gesetze, die euch die Welt aufzwingt, die gelten in der Beziehung zu mir nicht. Und er sagt uns auch die Gesetze, die der Glaube, auch das Christentum, wenn ihr so wollt, alle diese Regeln, die euch der Glaube aufzwingt, auch von denen will ich euch frei machen und erlösen. Denn dadurch lebt ihr immer im zweiten Modell. Ihr denkt immer, ihr müsst was für mich tun, damit ich euch gut bin. Und Jesus sagt, das ist überhaupt nicht Sache. Sondern ich bin Zentrum des Lebens und ich bin deswegen in die Welt gekommen und ich bin deswegen dein Herr, damit dein Leben bei mir andockt. Dass diese Punkte deines Lebens einen Bezug zu mir haben. Und dazu gehören auch die Punkte, die Murmeln, die durcheinander gekugelt sind. Wenn wir als Christen erwarten, dass alles, wenn Jesus in der Mitte plötzlich seinen Fixpunkt hat und alles wie die Planeten auf ihren vorgeschriebenen Bahnen läuft, dann unterliegen wir schlichtweg einem Irrtum. So sieht Glaube nicht aus. Auch in diesem Moment, in diesem Bild laufen viele Murmeln durcheinander. Das kann die Krankheit sein, das können deine Beziehungen sein, das kann dein Berufsleben sein. Aber was sich wirklich wesentlich ändert, ist, dass wir Halt gewinnen durch den Mittelpunkt, durch den, der im Zentrum steht. Ich lese noch einmal den Vers 6. Als Josua die Versammlung bei Sichem aufgelöst hatte, gingen alle Israeliten in die ihnen zugeteilten Gebiete, um sie in Besitz zu nehmen. Und das ist mein letzter Gedanke heute. Die zugeteilten Gebiete, sag ich mal, das sind unsere Lebensaspekte. Um diese Bereiche müssen wir uns kümmern. Christlicher Glaube sagt nicht, nur noch Jesus zählt und dein Leben spielt eigentlich keine Rolle, stell das alles hinten an und dann ich eh. Sondern das Gebiet, das vor uns liegt, das wir, glaube ich, einnehmen müssen, ist einfach unser alltägliches Leben. Das ist das, was uns vor den Füßen liegt und was einzunehmen uns Jesus aufträgt, wozu er uns einlädt. Wir sollen das in Besitz nehmen. Also nicht Ablehnung dieser Lebensbezüge als oh Schreck und wieder ein Problem und ich will das alles nicht mehr, sondern dass wir es zu uns nehmen, dass wir mit Jesus darin umgehen. Ich komme zum Ende meiner Predigt und ihr fragt, sag uns die Lösung. Wie sollen wir das machen? Und da vertröste ich euch auf 14 Tage, denn da geht es genau bei diesem Thema weiter. Alles kann man nicht in eine Predigt packen, aber ich glaube, wir haben vielleicht miteinander ein bisschen was verstanden von dem, worum es geht. Und in 14 Tagen will ich versuchen, es ein bisschen zu konkretisieren, zu beschreiben, wie Jesus Mitte unseres Lebens sein kann und wie wir das leben können. An der Stelle möchte ich jetzt gerne einfach noch mit euch beten, bevor wir in die Anbetung gehen. Lieber Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns Erneuerung unseres Glaubens anbietest. Herr, du willst in die Mitte unseres Lebens kommen und uns dabei nicht rauskegeln. Herr Jesus Christus, du willst uns auch befreien von diesem zweiten Bild, wo wir alles tun, scheinbar alles für dich tun und doch unglücklich und leer bleiben. Herr, wir bitten dich herzlich, dass du uns einen neuen Glaubensanfang finden lässt, da, wo wir danach suchen. Wir bitten dich, Herr, dass du Gott an unserer Seite bist und dass wir uns darauf einlassen, dass unser Leben in dir seine Mitte hat. Hilf uns in der kommenden Woche, unser Land einzunehmen. Das Gelände, das uns das Leben vorgibt und in dem wir bestehen wollen und können mit deiner Kraft. Hab Dank, Herr Jesus, dass du in dieser kommenden Woche bei uns bist. Amen.
Wow, ich finde das toll, dass wir gar nicht dazu aufgerufen werden, das alles unter einen Hut zu kriegen und die Murmeln wieder in einen Kreis zu bringen, sondern dass Gott da in der Mitte steht und sagt, und egal wie deine Murmeln auch rollen wollen, ich bin da und ich bin in der Mitte und ich rolle nicht mit dem ganzen Zeug, was dich sonst noch beschäftigt, durcheinander. Ich finde das total toll und genau das ist es. Er ist das Zentrum.
Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden. Neuer Anfang jede Zeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens. In unserer Mitte lebt es schon. Ein Stück vom Himmel hier auf Erden. In Jesus Christus, Gottes Sohn. Me go.
Danke, to hear you say that I'm your friend. You are my desire, no one else will do. There's nothing else could take your place. Feel the warmth of your embrace. Help me find a way, or bring me back to you. Thank you.
Ich denke dir, dass du nicht von mir verlangst, dass ich Ordnung in mein Leben bringe, bevor ich zu dir komme, sondern dass du ja verlangst, dass ich dich in die Mitte stelle und dass du all das nimmst, all die Murmeln, die in meinem Leben durcheinander gehen, und dass du Ordnung bringen willst. Danke.
Thank you. musste irgendwann kommen, weil das Lied ist zu schnell.
Den letzten Refrain noch mal kurz aufblenden. Aber ihr kennt den alle noch auswendig. Ich denke, das passte ganz gut zu dem Thema. Josua hat den Israeliten ein Symbol gegeben. Das war zum Beispiel dieser Stein. Vielleicht haben wir auch Symbole, an denen wir auch noch mal unseren Glauben oder unsere Beziehung zu Gott festmachen können. Ich habe noch ein anderes Symbol dabei und da bitte ich die Sabine auf die Bühne. Du wolltest, richtig? Das ist jetzt kein Stein, das ist ein Apfel. Du wolltest was zu einem Apfel sagen.
Genau. Ich stehe einfach stellvertretend zum Frauenbibelkreis und möchte Sie und euch alle ganz herzlich einladen. Am Dienstag, den 8. Februar, möchten wir gerne ein Frühstück veranstalten. Das geht von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Und damit wir eben nicht nur gemeinsam gemütlich frühstücken, haben wir eben auch noch einen besonderen Gast eingeladen. Das ist nämlich die Apfelgräfin. Und was es mit der Apfelgräfin auf sich hat, das wird sie uns an diesem Morgen berichten, wie sie vielleicht zu dem Titel kommt, was es mit ihrer Lebensgeschichte beinhaltet. Und ich denke, es wird einfach eine ganz spannende Sache. Ich freue mich darauf. Aber um das Ganze auch gut planen zu können, ist es wichtig, sich dazu anzumelden. Das Ganze kostet 7,50 Euro. Und heute können die Anmeldungen beim Büchertisch, beim Matthias Kühl, kann man sich anmelden oder eben auch in der Alpha-Buchhandlung. Ich würde mich echt freuen, wenn wir viele Leute sind. Und es ist kein Frauenfrühstück, es können auch Männer dazukommen.
Danke. Nähere Informationen hierzu und auch zu den anderen Aktivitäten in der Gemeinde entnehmen Sie bitte dem Predigtmanuskript. Das war jetzt die organische Variante. Es gibt auch noch eine anorganische. Es gibt die Möglichkeit, ein Kernkraftwerk zu besuchen. Das ist jetzt eine ganz andere Facette. Zeigt aber, wie vielfältig und wie breit doch das Gemeindeleben sein kann, was ich selber persönlich total spannend finde. Um das Thema, was wir heute gehabt haben, zu vertiefen, auch persönliche Anliegen, die den Glauben betreffen, um diese nicht alleine mit sich selbst ausmachen zu müssen, sondern vielleicht mit anderen Menschen im Gespräch das tun zu können. Dazu bieten wir die Gelegenheit im Anschluss an den Gottesdienst, das gemeinsame Gebet. Wenn Sie Anliegen haben, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie mit Menschen sprechen wollen, kommen Sie doch im Anschluss an den Gottesdienst hier auf diese Seite. Es wird für Sie gebetet. Ich möchte Sie bitten, aufzustehen, und ich möchte Ihnen den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich. Er beschütze und behüte dich. Der Herr freut sich über dich und vergebe dir. Der Herr sorgt sich um dich und gebe dir Hoffnung und Frieden. Amen. Das hat auch Marion Meichel erfahren. Marion Meichel lässt herzlich grüßen. Sie ist ja in der letzten Woche, ich sag mal so, erfolgreich operiert worden. Die Ergebnisse muss man noch abwarten, aber sie hat die Operation gut überstanden. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntag.